Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das uns als Predigttext für diesen Sonntag geschenkt ist, steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wir wollen hören auf die Verse 43 bis 49. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh's. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese 6 Verse aus dem Johannesevangelium, die du uns als Predigttext für den heutigen Sonntag schenkst. Wir wollen dir Dank sagen für diesen Bericht der Bekehrung des Nathanaels von der Nachfolge des Philippus, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wenn wir die Predigt jetzt über diese Verse hören, dass du zu uns sprichst, dass das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, ganz konkret für unser Leben, für unsere Situation. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Segen. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel ist es so, dass wir manche Sachverhalte in längeren theologisch-dogmatischen Ausführungen von Gott erklärt bekommen. Also wenn ich beispielsweise an die Briefe des Paulus denke, so sind da ganze Kapitel, wo ganz wichtige Dinge über Gemeinde, über Glauben gesagt werden, aber sehr theoretisch, sehr tief, sehr wichtig. Gott macht es aber zum Teil auch anders. Lasst uns einfach Geschichten sehen, die passiert sind, wo uns Menschen vor Augen stellt und anhand dieser Menschen zeigt, wie eben Glaube funktioniert, wie die Dinge sind. Die Bibel arbeitet immer wieder mit der Biografie von Menschen, mit Ereignissen in ihrem Leben, um uns zu zeigen, was wichtig ist im Glauben. Beispielsweise, wenn wir auf Josua gucken, an dem Leben dieses gewaltigen Gottesknechtes, da kann man sehen, was Treue ist. Da braucht man keine weiteren Ausführungen, da spricht das Leben darüber, was Treue ist. Wenn wir auf das Leben des Abrahams gucken, dann ist das quasi nicht nur eine biografische Darstellung dieses Lebens, dieses Erzvaters, sondern auch, wir können lernen, was Glauben ist. Wenn wir auf David gucken, den König, dann lernen wir, was Buße ist. Wenn wir die Geschichte des Bartimäus sehen, so wissen wir, was es bedeutet, dem Ruf Gottes zu vertrauen. So macht uns die Bibel immer wieder an Menschen, an Personen etwas deutlich, wo wir etwas lernen können. Und das wurde mir bei diesen 6 Versen noch einmal neu ganz bewusst hier, wie wir an Philippus etwas lernen können. Wenn wir auf ihn gucken, was er hier erlebt hat, damals, als er Jesus begegnet ist, dann ist das nicht weniger als das, was es heißt, was wirkliches Christsein ausmacht. Wir können an ihm Christsein lernen. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben und den Text an Philippus wahren Christenstand lernen. Und wir wollen uns diesen Christenstand, dieses wahre Christsein angucken Und wir wollen es nicht nur irgendwie interessiert betrachten, so wie man ein Bild oder ein Denkmal anschaut, sondern von der Betrachtung uns immer wieder fragen lassen, ist das denn bei mir auch so in meinem Leben? An Philippus, den wahren Christenstand lernen. Ich habe 5 Punkte mitgebracht von Philippus, was er erlebt, was wir dann einfach lernen wollen. Erstens, Philippus wird gefunden. Zweitens, Philippus gibt Zeugnis. Drittens, Philippus lädt ein. Viertens, Philippus erlebt das Handeln Jesu. Und fünftens, Philippus sieht Frucht. Das erste, Philippus wird gefunden. Und damit geht es im Christsein los, dass man gefunden wird. Christsein beginnt nicht damit, dass man irgendwann getauft oder konfirmiert wird, brav die Kirchensteuer bezahlt. Das ist unter Umständen nicht der Beginn des Christseins, sondern es ist immer das Gefundenwerden von Gott. Da heißt es hier im Vers 43, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus. Jesus findet Philippus. Der macht erstmal gar nichts. Der wird vom lebendigen Gott gefunden. Und dann kommt alles andere. Sein Einladen von Nathanael, dass er zum Apostel wird, all die Dienste, die er nach dem Tod Jesu tut, halt sein Märtyrertod, alles das, was später passiert in seinem Leben, hat zu tun in seinem Christenleben, damit, dass er von Gott, dass er von Jesus gefunden wurde. Wir müssen von Gott gefunden werden, bevor Christsein losgeht. Alles andere ist nur Religion. Deswegen bemühen, da kann man in die Kirche laufen, da kann man irgendwelche Spenden machen, da kann man sich bemühen, alte Menschen zu besuchen. Ach, das ist nur Religion. Wahres Christsein geht los damit, dass wir gefunden werden. Die Männer und Frauen der Bibel sind zuerst gefunden worden. Ein Mose, der lebte 40 Jahre in Ägypten, dann war er 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro, hat Schafe gehütet und dann, als er die Schafe hütet, auf einmal mit 80, wird er gefunden von Gott. Er hat ihn nicht gesucht. Auf einmal steht der lebendige Gott vor ihm. Er wird gefunden. Und dann passiert all das, was dann in seinem Leben geschieht. Mit der Herausführung aus Israel, mit all den Zeugnissen, die Mose gibt. Aber er ist zuerst gefunden worden. Der große Prophet Samuel, der wird gefunden in diesem gottlosen Haus des Elis. Gott ruft ihn in der Nacht, er findet ihn. Dieser kleine Junge, der hat sich bisher nicht darum gekümmert, dass er eben dem Eli dient, dass er für ihn da ist. Auf einmal begegnet ihm Gott, schon als ganz, ganz kleinen Jungen. Bei Mose war es ein alter Mann, dem er begegnet ist, der ihn gefunden hat. Bei Samuel ist es ein kleiner Junge gewesen. Das ist sehr unterschiedlich, wie Menschen gefunden werden, in welchem Alter, wie das passiert. Aber bevor etwas losgeht im Reich Gottes, bevor man Christ ist, bevor man wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott hat, muss man von ihm gefunden werden. So auch hier der Philippus und unmittelbar davor die Verse berichten davon, wie Petrus und Andreas gefunden werden. Die Geschichte erzählt davon, wie Levi gefunden wird, der am Zoll sitzt von Jesus. Die Bibel erzählt, wie David, die werden alle gefunden, wie Paulus gefunden wird vor Damaskus. Das ist alles spektakulär zum Teil, manchmal ist es nicht so spektakulär. Das ist aber ganz individuell, aber das Wichtige ist, man wird gefunden von Gott. Wir haben heute einen Wochenspruch, Epheser 2,8. Die Losung heute Morgen gelesen haben, die kennen den. Der Wochenspruch für die folgende Woche heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das heißt, bevor in unserem Leben irgendwas passiert ist, hat Gott längst schon Gnade gegeben, hat uns vor Grundlegung der Zeit auserwählt, dass wir zum Glauben kommen. Er hat uns gefunden, noch bevor wir ein Ja zu ihm sprechen können. Man wird gefunden, das ist das Erste und Wichtige und Zentrale, das ist das Fundament des Christseins. Wenn das Fundament, das wissen wir beim Hausbau, nicht funktioniert, wenn das nicht stabil ist, dann brauchst du nicht weiterbauen halt. Dann bleibt es nur Religiosität. Das stürzt früher oder später ein. Das ist das Wichtige, dass wir gefunden sind. Und das ist für uns, die wir schon gefunden sind, die wir heute Morgen hier sitzen in der Kirche und die wir zugeschaltet sind. Und Grund zur Dankbarkeit, daran erinnert unser Text. Jawohl, wir sind auch gefunden worden. Das war nicht unser eigenes Verdienst, weil wir so fromm gelebt hätten oder weil wir so gut aussehen oder weil wir so Kohle am Konto haben. Gott hat uns gefunden aus lauter Liebe. Da können wir nur dankbar für sein. Dankbarkeit ist das, was der wiedergeborene Mensch darüber bekommt, dass er weiß, ich bin gefunden worden. Aber vielleicht sind heute Morgen auch Menschen hier, die von Gott noch gar nicht gefunden worden sind. Die noch nicht in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen. Die vielleicht getauft und konfirmiert sind. War ich auch, aber ich war noch nicht von Gott gefunden. Das ist erst ein Jahr später passiert. Noch nicht gefunden worden. Und wenn du so jemand bist, dann darf ich dich heute einladen. Lass dich von Gott finden. Folge ihm nach. Öffne dein Leben für ihn. Das ist nicht schlimm, wenn man das feststellt. Wenn du jetzt in dich schlägst und sagst, ja, bisher war das alles nur so mitlaufen. Ich weiß gar nicht, ob Jesus tatsächlich gelebt hat, dass er wirklich auferstanden ist. Das mag ja alles ganz nett sein, was die erzählen, aber ich habe noch gar keine lebendige Beziehung zu ihm, er ist mir noch gar nicht begegnet. Dann mach dich auf, ihn zu finden. Nochmal, das ist nicht schlimm, wenn man das feststellt. Das sind viel schlauere und intelligentere und theologisch gebildetere Menschen als du an diesem Punkt gekommen, wo sie festgestellt hat, trotz meines Theologiestudiums, trotz allen Wissens, Gott habe ich noch nicht gefunden. Unser Professor Dr. Huntemann, was war das, ein schlauer Mann halt, nicht? Der hat Leute beerdigt, der hat Leute getraut, war Pfarrer in der Ramberti-Gemeinde, aber Gott hat er nicht gefunden. Erst als er da, um da einen kritischen Bericht zu schreiben, bei Billy Graham auf einer Evangelisation war, findet ihn Gott. Und er merkt, alles ist bisher falsch gewesen halt. Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten auf einer Evangelistenkonferenz. Er hat nämlich gebeten zu sagen, halt, was denn wichtig ist. Er hat gesagt, das Wichtigste, was wir in diesem Vaterland machen müssen hier, Pfarrermission. Weil die meisten Pfarrer in Deutschland Jesus noch gar nicht gefunden haben. Zwar brillante Theologen sind, wissen, was in der Bibel steht, als Wissenschaftler, aber Jesus noch nicht gefunden haben. Wie ich das so vortrage, steht auf einmal einer auf, ein älterer Bruder, und sagt, stopp! Dann denke ich, wie der so Stopp ruft, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht er mich jetzt hier richtig rund, das sei der größte Brötchen, oder ich kriege hier die maximale Unterstützung. Ich kriege dann die maximale Unterstützung. Da sagte, war Wolfgang Putschki, großer Evangelist, lieber Bruder, schon deutlich über 80. Da hat der Wolfgang dann gesagt, was der Bruder hier sagt, ich kann das nur bestätigen. Er sagte, ich war 4 Jahre Pfarrer im Bayerischen unten. Hat auch alles gemacht. Ganz normalen Betrieb so. Und dann liest er mittwochs in der Bibel und dann findet ihn Jesus. Er spricht ihn zum ersten Mal direkt an. Er kommt zum lebendigen Glauben, hat sich erst 10 Tage später getraut, das der Gemeinde zu sagen. Sagt dann sonntags im Gottesdienst, liebe Gemeinde, muss ich euch sagen, ich bin erst seit 10 Tagen Christ. Ich habe erst vor 10 Tagen zu Jesus gefunden, weil er mich gefunden hat. Kommen nach dem Gottesdienst 4 Frauen zu ihm und sagen, ja Putsch, die haben wir schon bei der ersten Predigt gemerkt, halt zudem beten wir dafür, dass sie bekehrt werden. Hat er das unterstützt zu sagen, da müssen wir beten. Also wenn ihr merkt, da ist jemand noch nicht bei Jesus als Pfarrer, immer beten, 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 das ist ganz wichtig. Aber nochmal, das ist nicht nur für den Pfarrer wichtig, dass er dieses Fundament hat, das ist für euch auch wichtig, dass er gerettet seid für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Erste, was ein Christ ausmacht, dass er gefunden worden ist von Jesus, dass er eine lebendige Beziehung mit diesem Herrn hat. Nochmal. Für euch, die ihr gefunden seid schon und die ihr im lebendigen Glauben steht, Halleluja, danket Gott dafür, ist aus Gnade geschehen. Aber für diejenigen unter uns, die es noch nicht sind, die noch nicht wissen, Jesus ist der Herr und das bezeugen, dann darf ich heute nochmal die Einladung aussprechen. Lass dich von Jesus finden. Und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, komm bitte zu mir. Aber wenn ich nicht traust, kann ich es dir auch hier nochmal sagen. Geh hin. Auf deine Knie nach diesem Gottesdienst, bete zum lebendigen Gott und sag, Herr, komm in mein Leben, finde mich, dass ich Begegnung mit dir habe. Und wenn du wissen möchtest, wie das dann funktioniert, nimm für die nächsten 3 Wochen das Johannesevangelium. Da wurde im Predigtext das lesen. Und es liest jeden Tag ein Kapitel. Nimm dir 20 Minuten Zeit für jedes Kapitel. Und bevor du das Kapitel liest, geh auf die Knie und flehe zum lebendigen Gott. Bitte finde mich, schenk mir Begegnung mit dir, wenn ich jetzt diesen Text lese. Und du wirst sehen, Gott kommt in dein Leben. Wenn du nicht zu Gott findest und er dich nicht zuerst gefunden hat, kannst du nicht als Christ leben. Du kannst Mitglied einer Kirche, einer Gemeinde sein, das ja, aber Christ bist du da nicht. Das ist das Erste, was wahren Christenstand ausmacht, dass wir von Gott gefunden werden, so wie Philippus von Gott gefunden ist. Ein zweites, Philippus gibt Zeugnis. Philippus ist gefunden worden von Jesus, er steht jetzt in der Beziehung mit ihm, folgt ihm nach, auch wenn das nur erstmal eine kurze Strecke gewesen ist, aber das, was ihn dann ausmacht als Nachfolger Jesu, er gibt seinerseits zunächst Zeugnis dann auch. Wir lesen das im Vers 45. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Das ist auch das, was Andreas einige Verse zuvor gemacht hat, als er zu seinem Bruder Simon kommt, der sagt, wir haben den Messias gefunden. Das ist genau das, was hier sich auch ausdrückt in dem, was Philippus sagt. Wenn er sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, dann geht es um den Messias. Und Messias heißt, wir haben den Retter gefunden. Den Erlöser, den, der die Hoffnung für diese Welt ist, in dem alles Glück und alle Erfüllung zu finden ist. Den haben wir gefunden. Das meint dieses Wort Messias, das meint dieses Christus. Und das ist das Zeugnis, das Philippus gibt, nachdem er von Jesus gefunden ist. Und das ist ja auch klar, wenn du dem lebendigen Gott begegnet bist, wirklich eine Begegnung hattest, nicht irgendwie einen religiösen Zirkus gemacht hast bisher in irgendeiner Gemeinde oder sonst irgendwas, sondern du wirklich Begegnung mit dem Lebendigen und Heiligen hast, wenn du festgestellt hast, der lebt wirklich. Gott existiert und er kommt in mein Leben, der Allmächtige, der über allem ist, der mit einem Wort das ganze Universum gemacht hat. Wenn du Begegnung mit dem gehabt hast, eine richtige Begegnung, dann kannst du nicht mehr die Klappe halten. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Also entweder du bist bei Gott und hast ihn erlebt, dann wirst du auch Zeugnis ablegen in dieser Welt, oder du bist ihm noch gar nicht richtig begegnet. Das ist ja selbstverständlich. Also als ich Gott begegnet bin, auf einer Freizeit in Österreich damals, ich habe schon ein paar Mal hier auch erzählt, ich weiß noch, wir sind dann am Wochenende zurückgefahren, dann ging die Schule wieder los. Ich konnte nicht anders, als das meinen Mitschülern zu erzählen. Da musste kein Pfarrer hingehen und musste mir erklären, du musst missionarisch leben, du musst dieses und jenes tun. Nix, das war ganz klar. Das ist für die, die noch nicht im Glauben stehen, wie verliebt sein. Also, wenn du dich mit 20 zum ersten Mal verliebst in eine Frau als Mann und die erwidert diese Liebe und du bist so voller Glück, ja, das kannst du auch nicht für dich behalten. Das geht dann aus wieder Pore, das erzählst du den Eltern, den Freunden, das ist doch ganz selbstverständlich. Aber noch viel, viel tiefer ist das, wenn du dem lebendigen Gott Begegnung mit dem hattest halt, nicht? Wenn er dich gefunden hat und du dann sagen kannst, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und im Propheten geschrieben hat. Ich habe zum Heiland gefunden. Dieses Zeugnis zu geben. Und das ist etwas, was, wie gesagt, nicht geht. Also als in Apostelgeschichte 4 die Apostel vor den Hohen Rat gestellt werden und die ihnen sagen, also passt mal auf, wir können hier ein Agreement machen. Ihr könnt ja so im Stillen euren Krempel machen, wie ihr wollt, aber ihr dürft nicht mehr von diesem Jesus Zeugnis geben. Das verbieten wir euch. Das sagen die, das geht nicht. Wir können nicht schweigen von dem, was passiert ist. Das ist zu groß, das ist zu gewaltig. Also du kannst einen Lottogewinn machen, da kommen die auch von der Lottogesellschaft, besuchen dich halt, die haben so Berater und sagen den Lottogewinnern, also es ist sehr schlau, wenn sie das nicht in ihrem Umfeld überall erzählen, behalten sie es mal für sich. So einen Lottogewinn kannst du vielleicht verschweigen. Aber du wirst es nicht verschweigen können, wenn du wirklich Begegnung mit dem lebendigen Gott hattest. Das geht schlechterdings nichts. Da wirst du Zeugnis ablegen. So wie eben der Philippus hier. Der gibt Zeugnis. Später wird er übrigens für dieses Zeugnis den Märtyrertod sterben halt. Aber er konnte nicht schweigen. Das ist übrigens auch so, wenn du Zeugnis gibst in dieser Welt von Jesus, gibt es Widerstand. Das ist das, was ich den Leuten immer wieder sage. Also ihr müsst nicht denken, dass wenn ihr erzählt von Jesus, dass die Leute sagen, super, endlich erzählst du mir von diesem Jesus. Habe ich lange darauf gewartet, dass endlich einer kommt. Das, was in dieser Welt passiert, ist der Widerstand. Hier, das ist so ein bisschen, ja, geschmeidiger Widerstand. Ja. Was sagt der Nathanael? Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Meine Güte, was soll denn das sein? Ja. So nach dem Motto hier, das ist da der letzte Mist, das ist so unterschwellig das, was hier ausgesagt wird. Aber es geht auch viel intensiver halt, nicht? Also die Apostel, wie gesagt, die wurden damals vom Hohen Rat gefoltert, weil sie eben Zeugnis gegeben hat. Da wird man gefoltert für das Zeugnis. Oder Stephanus, der gibt auch nur Zeugnis von Jesus. Und dann bringen sie ihn um. Nochmal, in dieser Welt gibt es fast immer nur Ablehnung. Das sage ich auch so. Also wenn ich euch gleich auffordere, gebt Zeugnis, befragt mal euren Christenstand, dann weiß ich klar, wozu ich euch auffordere. Da wird nicht in die Hände geklatscht, sondern da gibt es erstmal Ablehnung. Manchmal schroff ablehnen, manchmal so ein bisschen intellektuell rausreden, so wie Paulus am Areopag bei den Philosophen gesprochen haben. Die sind nicht ganz so grob, aber die sind eben schon sehr klar in ihrer intellektuellen Ablehnung. Aber es gibt immer Widerstand. Wenn wir Zeugnis geben in dieser Welt, gibt es Widerstand. Aber wir sind trotzdem aufgerufen dazu, eben Zeugnis zu geben. Und zwar zur Ehre Gottes. Wir haben eben im Psalm 96, den habe ich nicht umsonst rausgesucht, im Vers 3 gehört, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Dass wir Zeugnis geben von der Herrlichkeit Gottes, ist erstmal nicht primär für die Menschen. Da komme ich gleich zu, von der Einladung. Das ist der dritte Punkt der Predigt. Wenn wir Zeugnis geben, ist das als erstes zum Lob und zur Ehre des lebendigen Gottes. Ich komme jetzt mal auf dieses dämliche Bild zurück, wenn du als 20-Jähriger dich in so eine 19-Jährige verliebt hast und die so wunderbar aussieht. Ja, und wenn du dann durch die Gegend springst und den Eltern erzählst, Mama, Papa, die Schönste, die Tollste, die Beste, deinen Freunden das erzählst und alles. Das ist eine Information für die Eltern, für die Freunde, für was weiß ich, den Bekanntenkreis, aber für die Frau, die das hört, ne, der zwar deinen Freund, der läuft rum und erzählt allen, du bist die Beste, die Schönste, die Tollste und wie wunderbar, der ist erfüllt. Was macht das mit diesem 19-jährigen Mädchen? Ja, die wird ganz innerlich erfüllt sein. Und dankbar für das, was da der Freund tut. Wisst ihr, genau das ist bei Gott. Wenn wir durch diese Welt gehen und den Menschen sagen, Jesus ist der Herr. Er ist der Heilige, der Ewige. Er ist mein Retter, mein Erlöser, meine Hoffnung. In ihm finde ich all mein Glück. Es ist vollkommen egal, was die Welt denkt und macht erstmal. Es ist erstmal wichtig in meiner vertikalen Beziehung, dass ich Gott die Ehre gebe. Der hört das und das ist dem wohlgefällig. Aber wie ist das wohl in so einer Beziehung? Ich komme jetzt wieder zum 20-Jährigen und der 19-Jährigen. Wenn man da in eine Beziehung gekommen ist und der 20-Jährige erzählt niemandem was von seiner 19-jährigen Freundin. Nicht den Eltern, nicht den Freunden. Die wird einfach verheimlicht. Was wird das wohl mit dem 19-jährigen Mädchen machen? Was macht es wohl mit unserem lebendigen Herrn, wenn wir in dieser Welt kein Zeugnis geben von den großen Taten, die er in unserem Leben getan hat, von der Begegnung, die wir mit ihm haben dürfen, dass er uns aus Gnaden auserwählt hat? Wenn wir das Zeugnis verweigern, wenn wir Schiss haben, uns zu ihm zu bekennen und Zeugnis abzulegen, weil eben die Widerstände kommen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor dem Heiland, vor den Engeln. Aber wer mich verleugnet, den verleugne ich auch. Zum wahren Christenstand gehört das dazu, dass wir Zeugnis geben in dieser Welt. Und da möchte ich dich nochmal fragen, gibst du Zeugnis in dieser Welt vom lebendigen Gott? Du hast zu ihm gefunden, aber gibst du auch Zeugnis von ihm ab? Ihm zur Ehre, ihm zum Preis. Das ist einfach in der Martini-Gemeinde bei der Liturgie zu singen, allein Gott in der Höhe sei er. Aber am Montag, am Arbeitsplatz, in der Schule, ist jetzt Ferien oder wenn du wieder in der Schule, da zur Ehre Gottes etwas zu sagen. Aber das gehört zum wahren Christenstand dazu. Philippus gibt Zeugnis und hoffentlich geben wir auch immer wieder Zeugnis. Ein drittes, Philippus lädt ein. Er gibt Zeugnis von dem, was er erlebt hat, aber als der Nathanael dann skeptisch daherkommt und sagt, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Dann bricht er nicht ab, sondern er lädt zu Jesus ein. Komm und sieh es. Komm und sieh es. Und der kommt nicht irgendwie so mit so Halbwahrheiten um die Ecke halt. Ne? Und er sagt nicht, also ja, dieser Ehe, Jesus ist der, der dir vielleicht bei den Problemen der Ehe helfen kann halt. Nicht? Und dann geht es dir gesundheitlich besser, wenn du bei ihm bist. Halt, du hast ein gewisses Plus an Lebensqualität halt. Oder das ist so nett in der Gemeinschaft mit den Christen halt, mit dem Petrus und mit dem Andreas ist es so nett. Nein, er sagt, komm zu Jesus. Komm und probier diesen Jesus aus. Wenn wir Menschen einladen wollen zum lebendigen Glauben, dann bitte immer wieder direkt auf die 12, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, das auszusprechen. Nicht irgendwie hintenrum über die tollen Snacks zu sprechen, die wir hier irgendwie in der Gemeinde anbieten, über irgendwelche christlichen Liedermacher, die tolle Dinge machen, über eine schöne Atmosphäre, die man in so einem tollen Gebäude hier haben kann. Nein, lade zu Jesus ein. Zu Jesus, immer wieder. Wir haben den gefunden, von dem die Propheten und von dem Mose geschrieben hat. Wir haben den Messias gefunden. Komm zu Jesus, das ist das Fund, mit dem wir zu arbeiten haben. Komm zu Jesus, ohne Jesus seid ihr verloren. Die Gemeinde gestattet mir ja so ein Drittel meiner Zeit bei Evangelisation und Bibelabenden zu sein und dann darf ich immer wieder mit anderen Gemeinden überlegen, wie man so eine Evangelisationswoche oder so ein Wochenende konzipiert und dann wird dann immer sich bemüht, da möglichst, ich sag mal so, knackige Überschriften zu finden. Ich erlebe es leider immer wieder, wenn dann so Vorschläge gemacht werden für so ein Wochenende, dass dann so Dinge gemacht werden, die so, ja, zwar auf den ersten Blick so ein bisschen witzig und spritzig klingen, aber die fast nie den Namen Jesus drin haben. Und wenn ich dann so die Gegenvorschläge mache und ich komme dann immer so mit meinen Jesus-Dingen, da sagen ja, aber das ist doch für die Außenstehenden halt ne, zu abschreckend halt, das ist doch zu fromm, das ist doch zu kanaanäisch. Da sage ich, Leute, was wollen wir denn, wenn wir Evangelisation machen? Wir wollen einladen zu Jesus. Und dann reden wir um heißen Brei rum, nix. Ich sage mal, da schreiben wir auf die Plakate drauf. Je mehr, desto besser. Jesus, Jesus, Jesus. Und wenn sie dann fragen, ja, welche Lieder müssen wir singen? Ich sage, Leute, singt nur Jesus-Lieder. Ladet ein zu Jesus, darum geht es halt. Alles andere, das kann die Welt viel besser als wir halt. Ne? Das sollen sie auch machen. Aber da will ich auch gar nicht zu einladen. Ich habe ja nichts zu bringen als Jesus. Ich will auch nicht einladen zur Gemeinde St. Martini. Also nicht, dass ihr mich missversteht. Ich bin dankbar, in so einer tollen Gemeinde zu sein. Aber ich werde niemals sagen, du kommst zu St. Martini, weil es sind so nette Brüder und Schwestern und all diese Dinge. Das gibt früher oder später nur die Enttäuschung. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Einladen zu Jesus. Das ist das, was Philippus hier tut. Und das ist das, was wir tun wollen. Das ist das, was wir zu machen haben. Einzuladen zu Jesus. Das macht einen wahren Christenstand aus. Einladen zu Jesus. Die ersten Christen, also die, die zuerst Christen genannt wurden, das waren die, die vertrieben wurden aus Jerusalem und aus der Umgebung dort. Die kamen nach Antiochia. Die hatten alles verloren, ihre Leute waren getötet worden, Hab und Gut verloren, sie waren in der Fremde. Was haben die gemacht? Sie erzählten dort nicht nur den Juden, sondern so heißt es auch den Heiden von Jesus. Und dann heißt es in der Bibel, sie wurden zuerst Christen genannt. Da war eine gewaltige Erweckung in Antiochia. Das macht Christsein aus. Einzuladen zu Jesus. Und das ist das, was er uns als Befehl gegeben hat. Da möchte ich euch nochmal dran erinnern. Taufbefehl gilt nicht nur mir, gilt jedem Christen. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das sollen wir Leute einladen zu Jesus. Und wir wissen ja, was passiert, wenn wir nicht zu Jesus leiden. Wenn Leute nicht zu Jesus kommen, gehen sie verloren für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du diese beiden Fakten vor Kopf hast, also im Kopf hast, A, Jesus gibt einen klaren Befehl, nicht nur einen Taufbefehl, auch wir haben es eben in der zweiten Lesung gehört, nicht Lukas 14 halt, geh hinaus an die Landstraßen, an die Zäune, nötige sie hineinzukommen. Das war ja nicht nur für den Knecht da in der Geschichte gedacht, sondern auch an uns. Also erstens Befehl Jesu, zweitens Menschen ohne Jesus gehen verloren. Also wenn diese beiden Wahrheiten stimmen, da müssen wir natürlich Einigkeit drüber haben. Wenn diese beiden Wahrheiten stimmen, A und B, dann gibt es nur noch eins. Wie können wir das rüberbringen, dass wir zu Jesus einladen? Es gibt ja Leute in der Kirche, die sagen, es gibt keine ewige Verdammnis und das mit dem Taufbefehl stimmt gar nicht, das ist alles nachträglich reingeschrieben. Mit dem musst du nicht weiterreden halt. Ne? Das sind aber auch keine Christen. Aber wenn dir klar ist, Jesus sagt dir, du musst einladen und B, wenn jemand nicht bei Jesus ist, geht er verloren für Zeit und Ewigkeit. Dann ist nur noch die Frage nach dem Wie. Wie lade ich zu Jesus ein? Wen darf ich einladen? Aber da wirst du in so eine Woche ganz anders hineingehen, die vor uns liegt, als wenn du nur sagst, ja, nächste Woche ist Rasenmähen dran, ich muss das Auto nochmal waschen, weil ich in Urlaub fahren will, Klamotten packen, die müssen gebügelt werden, all diese Dinge. Hat alles seine Bedeutung und Wichtigkeit, könnt ihr gerne machen. Aber bitte vergesst nicht, andere Menschen, die ohne Jesus verloren sind für Zeit und Ewigkeit, einzuladen zu Jesus. Hinzugehen und die Einladung auszusprechen. Nochmal, gibt es keinen Applaus für. Also bitte erwartet da nicht, dass derjenige, der euch gegenübersteht, halt, ne, dass der direkt sagt, super, kannst du mich nächsten Sonntag mitnehmen in die Gemeinde, hast eine Bibel, dass ich die lesen kann. Nein, 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 du wirst Widerstand kriegen, gar kein Thema. Aber wir sind nicht ergebnisorientiert unterwegs, sondern auftragsorientiert. Für das Ergebnis, da komme ich gleich zu, das sagt Jesus für. Wir haben nur einen Auftrag, den wollen wir in Treue erfüllen. Und wenn wir es nicht tun, kann es sein, dass niemand zu diesem Menschen hingeht und ihm von Jesus erzählt und ihn einlädt. Und nochmal, das gehört zum richtigen Christenstand. Gerettet sein macht Retter Sinn. Wenn du verstanden hast, Jesus lebt, dann willst du das andere auch erleben halt. Ne? Da willst du hingehen und wenn du es nicht tust, dann bist du vielleicht noch in deinem Christsein in den Kinderschuhen, wie die Gemeinde Korinth, wo Paulus sagt, ich muss euch immer noch Milch zu trinken geben, feste Nahrung habt ihr noch nicht. Und wenn du noch so ein Christ bist, halt, der noch nicht einlädt, dann hast du vielleicht auch immer noch nur den Nuckel am Mund. Dann bitte, lass dir von Gott neu den Heiligen Geist schenken halt, lass dich neu stärken, dass du feste Nahrung zu nimmst, damit du andere auch einladen kannst, damit sie erstmal überhaupt zum Nuckeln kommen halt. Philippus lädt ein und das gehört zum wahren Christusstand, dass wir eben auch zu Jesus einladen. Ein viertes, Philippus erlebt das wunderbare Handeln Jesu. Er lädt ein zu Jesus und er kommt mit, der Nathanael kommt tatsächlich mit. Und ich weiß nicht, was der Philippus gedacht hat. Die sind ja eng zusammen. Also wir wissen, dass Nathanael, später wird der Bartholomäus genannt, halt eng zusammen waren. In den Jüngerlisten werden sie immer zusammengelesen. Er kommt mit. Der lässt sich einladen. Der kommt mit. Und ich weiß nicht, was Philippus vielleicht gedacht hat. Ja, wie wird das werden? Wird Jesus ihn vielleicht überzeugen können? Oder nimmt er eine halbe Stunde daran teil an dieser Jesus-Begegnung, dann haut er ab und dann ist vielleicht unsere Freundschaft belastet? Aber dann darf Philippus was Fantastisches miterleben. Dann heißt es hier, Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und dann kommt es. Jesus antwortet und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sage ich dich. Der Herr hatte diesem Nathanael ins Herz geschaut und der hatte ihn unter dem Feigenbaum gesehen. Wir wissen nicht, was unter dem Feigenbaum passiert ist, da wird viel darüber spekuliert. Hat er da vielleicht eine ganz furchtbare Schuld bekannt? Hat er da eine besondere Erkenntnis gehabt? Hat er da ein Gelübde abgelegt? Oder hatte er in irgendeiner Form eine Prophetie bekommen? Keine Ahnung, was es ist. Aber es war etwas ganz Individuelles, was ganz Persönliches. Eine ganz persönliche Begegnung, die dort gewesen war. Es ist was ganz Wichtiges. Und Jesus hatte diese Begegnung gegeben und geschenkt. Und er hat es gesehen. Und jetzt kommt Nathanael zu ihm. Wo kennst du mich eigentlich her? Was soll denn so eine Aussage? Was erlaubst du dir eigentlich? Und dann sagt er genau diesen Satz. Und das knackt diesen Nathanael sofort. 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 Das nächste, was dann kommt, ist, dass er sagt, du bist der König von Israel, du bist der wahre Gott, du bist der Rabbi, du bist mein Lehrer halt. Und das darf Philippus miterleben. Der hat nur eingeladen. Und dann darf er erleben, wie der lebendige Gott, wie Jesus Christus diesen Menschen knackt. Der hat sich nur zur Verfügung gestellt. Er hat die Einladung ausgesprochen. Alles andere hat Gott selber getan. Ich habe eben vom Wochenspruch gesprochen, Epheser 2, ein Vers weiter heißt es, im Vers 10, wir sind sein Werk, das ist ein ganz wichtiger Satz, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor geschaffen hat, dass wir darin wandeln sollen. Der Philippus ist ein Werk von Gott und er hat die guten Werke vor Zeiten schon geschaffen, auch die Begegnung mit Nathanael, aber er muss sich zur Verfügung stellen, damit er darin wandeln soll. Und dann kommt genau das, was auch wiederum Jesus Christus vorbereitet hat, das ist das Wunderbare halt, ne? Gott tut das, du erlebst das, wenn du bereit bist, mit Jesus zu gehen, dann erlebst du dieses wunderbare Handeln, wenn du bereit bist, andere Leute einzuladen. Da könnte ich jetzt erzählen, da sitzen wir noch am Freitag hier. Also wie Gott das schenkt, wenn manchen sich bereit machen, auf den Weg zu gehen. Wir haben vor einigen Jahren hier The Turning gemacht gehabt. Da hatten wir von der AMK-Gemeinde das alles zusammen organisiert. Und nicht alle waren da mit Begeisterung dabei. Unter anderem auch der Pastor der EPI-Gemeinde, der hat das dann selber als Zeugnis gesagt. Der war von der Form her, nicht, dass das kein missionarischer Pastor war, Bruder Gossens halt, aber der war so ein bisschen verhalten. Und dann sagt er, als wir da zusammengekommen waren, halt, ich bin gekommen an dem Tag, nur um mal zu sehen, wie das alles funktioniert. Wir sind dann immer zu zweit rausgegangen, einer hat gebetet, einer hat draußen angesprochen, auf dem Marktplatz halt. Und der angesprochen hat, der sollte immer zwei Fragen stellen. Erstens, man stellt sich vor, wissen Sie, dass Gott einen Plan für Ihr Leben hat? Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, wissen Sie, wo Sie heute Abend sind, wenn Sie sterben würden halt. Ne? So sind wir rausgegangen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Und Martin war da auch sehr, Martin Gossens, sehr verhalten, sagte, ich will nur gucken, wollte nur beten. Und ist da rausgegangen mit jemandem. Und wie es am Marktplatz sind, denkt er, na, ich bin ja der Pfarrer, ich lasse den anderen nicht, lasse den beten, ich spreche an. Obwohl er skeptisch war. Und dann spricht er jemanden an, den er trifft ganz willkürlich und sagt zu demjenigen, wissen Sie, dass Gott einen Plan, einen wunderbaren Plan für Ihr Leben hat? Hat sich erst vorgestellt, hier, ich bin Pastor der Epiphanius-Gemeinde und alles hat. Und dann sagt der Mensch, wissen Sie was? Ich bin gestern aus der Kirche ausgetreten. Ich habe heute Nacht ganz schlecht geschlafen. Irgendwas stimmt damit nicht. Dann erzählen Sie mir mal von dem Plan. Und auf dem Marktplatz übergibt dieser Mann auch sein Leben Jesus und tritt auch wieder in die Kirche ein. Dann kommt Martin zurück und erzählt genau dieses Zeugnis hier bei uns im Gemeindesaal, ne? Und man sagt, wunderbare Handeln Jesu. Der kommt so verhalten und denkt, na, was soll das denn werden? Halt, geht hin, stellt sich zur Verfügung und erlebt, wie Jesus den längst schon geknackt hat. Das ist so ein wunderbares Werk, in dem du einfach wandeln kannst. Gott tut das. Wenn du zu diesem Gott gefunden hast, dann merkst du immer wieder, hey, die Dinge sind schon alle vorbereitet. Wir machen uns Gedanken und sagen uns, scheuen uns mit Dingen. Aber Gott hat es längst schon vorbereitet. Wir müssen nur treu seinen Dienst leben, seine Aufgaben einfach tun, die er uns gegeben hat. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ach, und ich berede mich jetzt selber an halt, ne? Ich muss mir das immer wieder selber sagen, weil ich bin ja auch so ein Typ, ich verfalle ja schnell wieder in meinen Sorgen. Ich sage, hier könnte ich erzählen, wie Gott wunderbar handelt, was man als Christ miterlebt, ne? Und das ist Teil des Christenstandes, dass man das lebt. Wunderbares Handeln. Ich weiß noch, als wir die Kirche hier renoviert haben, was haben wir uns im Vorfeld nicht Gedanken gemacht, als es hieß, ja, wenn wir die so komplett renovieren, müssen wir die entweder ein Jahr komplett schließen oder wir machen zwei Jahre nur, dass ein Drittel der Gemeinde hier ist. Und dann denkst du, oh wei. Wir haben 500 Leute normalerweise sitzen halten, das werden wir nur ein Drittel haben. Oder wir machen ganz zu, was wir jetzt mit der Gemeinde geben, Abbrüche der Gemeindeglieder. Das haben wir im Kirchenvorstand bedacht und was war so. Und dann haben wir gesagt, nein, wir gehen auf diesen Weg zu, dann machen wir das eben, wir bleiben in unserer Kirche halt. Wir machen eben eine Baustelle, dass wir sagen, immer ein Drittel der Gemeinde kann kommen. Wir müssen aber alles vorbereiten, wir kaufen neue Kameras, dass wir alle live übertragen können, damit wir dafür gewappnet sind, mal gucken, wie es wird. Hoffentlich gehen nicht mehr als 10 oder 20% der Leute weg. So. Und dann waren wir da aufgestellt, unsere Sorgen. Und dann haben wir alles vorbereitet und im März 2020, wo das hier losgeht mit der Baustelle, was war da? Corona. Auf einmal heißt es, gar niemand mehr kommen. Oh, aber wir haben ja die Kameras alle neu aufgehangen und wir konnten übertragen. Und du merkst auf einmal, wie Gott wunderbar handelt. Das ist das, wenn du mit ihm gehst, ne? Dann stehst du immer wieder staunend davor, dann muss man sagen, ja, was haben wir denn für einen glaubensschwachen Pastor, dass der das nicht rafft, aber das sind wir leider so. Dass wir das leider immer wieder nicht sehen, wir uns immer wieder von den Ängsten und Nöten dieser Welt gefangen nehmen lassen. Nein, wenn wir mit Jesus gehen, dann dürfen wir auch auf sein wunderbares Handeln einfach hoffen. Und in allen Dingen, in unserer Mission, überall, und dazu darf ich euch einladen, nicht? Vertraut darauf, seid einfach nur Gott gehorsam. Und er wird wunderbar handeln in dem, was er tut. Und auch in der Mission, wenn ihr Leute einladet, das läuft ganz automatisch, das ist gar keine Frage halt, nicht? Aber das gehört mit dazu, auch zum wahren Christenstand, dass man dieses wunderbare Handeln Gottes erlebt. Und ich hoffe, dass ihr es alle schon erlebt habt und darauf vertraut, dass ihr es auch weiterhin erleben werdet. Und ein fünftes und letztes, was zum wahren Christenstand gehört, was wir an Philippus sehen. Philippus sieht Frucht. Er erlebt nicht nur das wunderbare Handeln Gottes, sondern auch Frucht. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Da ist so ein kleines missionarisches Bemühen von eben diesem Philippus. Und weil Gott es bestätigt, weil Jesus die Begegnung schenkt, weil er ihn findet, diesen Nathanael, darf Philippus Frucht sehen. Er hat eingeladen, er ist dabei, natürlich hat Jesus ihn geführt, aber er ist dabei, er ist ein kleines Rädchen halt, ne? Dass er dieses Zeugnis ablegt. Du bist Rabbi, mein Lehrer. Du bist der lebendige Gott, nichts anderes heißt das Gottes Sohn. Du bist der König halt. Da ist einer durchgebrochen. Und er ist dabei, er darf Frucht sehen seines Handelns. Und das gehört auch mit dazu. Wenn du einen wahren Christenstand hast, wirst du Frucht bringen. Ich lese Johannes 15, Verse 1 bis 2 und 5 bis 8. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das gehört zum Christsein dazu. Frucht bringen. Und jetzt ist es so, da möchte ich euch beruhigen. Ihr müsst jetzt nicht sagen, ich gucke auf mein Leben, ich mache hier so den Buddy-Count, den Geistlichen halt. Wie viele Leute habe ich denn miterlebt, dass sie zum Glauben gekommen sind? Frucht ist schon, wenn ihr ausstreut. Jesaja bringt Frucht, aber nicht Frucht, indem ganz viele sich bekehren, sondern er bringt Frucht, dass er gehorsam ist. Und das Wort ausstreut und die sollen nicht hören, sich nicht bekehren. Das ist seine Frucht, die er zu bringen hat. Wir dürfen Frucht bringen. Und auf ein Leben zu schauen, nicht um sich was einzubilden, sondern zu sehen, wie durch Jesus mit unserem Handeln Frucht passiert, das gehört auch mit dazu. Das muss man ganz deutlich sagen. Nicht ich, sondern ich habe es eben euch noch vorgelesen. Halt. Jesus sagt, es ist keine Frucht da, da werdet ihr abgeschnitten, dann gehört ihr nicht dazu. Bist du an Jesus, wirst du Frucht bringen. Nochmal. Dann wird sich vielleicht in deinem Umfeld niemand bekehren. Aber die Frucht ist das, dass du da warst und hast das Wort rausgerufen halt. Nochmal, wir sind nicht ergebnisorientiert, wir sind auftragsorientiert. Dass wir den Auftrag leben, das ist unsere Frucht. Aber das ist das Tolle, wenn wir die Aufträge leben im Gehorsam, dass wir dann auch tatsächlich ganz häufig Früchte sehen. Und jeder, der mit Jesus geht, der kann davon erzählen halt, nicht, wie dann Früchte auch werden. Auch in meinem kleinen Leben, ich weiß noch, da war ich nicht gehorsam. Im Siegerland war junger Pfarrer, da kommt die Leiterin unseres Frauengebetskreises zu mir, die Inge Nö, und sagt zu mir, Olli, da oben ist jemand neu zugezogen, musst du besuchen. Ich guckte in der Gemeindeglieder, wo sind gar nicht Gemeindeglieder. Da habe ich gedacht, kommst du aber lang. Nächsten Tag ist sie wieder da, hast du schon besucht. Da habe ich gedacht, Mist, die kommt nächsten Tag wieder, jetzt schon zweimal angesprochen. Da bin ich hingegangen, habe nur gedacht, ey, das wird nichts. Habe diese Frau da besucht, ne, die kam aus dem Osten, nicht getauft, nicht konfirmiert, nicht stehe bei der vor der Tür, klingel halt, die macht auf. Und sagt, ja, ich sag, bin der Pfarrer, ihr wollt sie gerne besuchen. Ich bin nicht in der Kirche, ihr sagt sie, ich bin nicht getauft. Also, ja, ich besuche sie trotzdem, wollte sie herzlich willkommen. Also, ich habe mir gedacht, 45 Minuten nimmst du dir halt. Bin reingegangen, habe mir alles angehört, was die erzählt hat. So, ja, ich weiß noch genau, ob ich da gestern habe. Überhaupt nicht richtig groß motiviert, aber ich bin halt hingegangen, weil ich den Druck hatte halt. Ne? Und da war ich mal gehorsam halt, dass ich das dann gemacht habe. Ne? Als ich dann fertig war mit ihrer Erzählung, habe ich dann ihr Wort gesagt, habe für sie gebetet. Die wusste, was muss ich denn tun beim Beten, alles. Ne? Und habe sie auch eingeladen, habe gesagt, wenn sie wollen, können sie gerne natürlich sonntags zu uns im Gottesdienst kommen. Nächsten Sonntag sitzt sie da. Ja, nächsten Sonntag kommt die in die Gemeinde, ja. Kommt in die Bibelstunde, bekehrt sich, lässt sich taufen, geht dann mit ihrem Mann in die Schweiz, ist heute eine fantastische hauptamtliche Mitarbeiterin in der Kirche. Ich sage jetzt, ich habe das nicht geglaubt. Ich konnte das nicht. Das hat Gott mir gezeigt, dass das einfach passiert. Du machst nur eine Sache, gehst einmal hin und erzählst von Jesus. Und jetzt bin ich ja nun nicht, was weiß ich, der super Rhetoriker oder sonst irgendwas. Sondern das macht Jesus. Du bist nur dabei, das sind die Vorbereiteten. Und dann siehst du Frucht. Aber wenn du die Frucht siehst, das ist sowas Motivierendes halt. Die Geschichte dieser Schwester, die ist so motivierend halt. Ich sage, und wenn ich 10-mal nur Ablehnung bekomme, dann gehe ich auch ein 11. Mal wieder hin, weil ich weiß, was das für eine Motivation ist. Menschen finden zum Glauben. Nochmal, das hat nichts mit mir zu tun, dass die zum Glauben gekommen ist. Das ist vielleicht die Schwester gewesen, die mir da 2-mal in den Hintern getreten hat halt nicht. Ich wollte da ja gar nicht hin, ich sage das so ehrlich halt. Ne? Aber wenn du dabei bist, das motiviert dich so. Ne? Das ist so klasse, Frucht zu sehen. Und das gehört mit dazu. Du erlebst Frucht, wenn du wirklich dein Christsein lebst, wenn du wirklich einlädst zu Jesus. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und da möchte ich euch zu Mut machen. Das ist sowas Wunderbares. Und glaub mir nicht nur, dass du dich hier auf Erden freust, wenn einer dann den Weg mit Jesus geht. Eines Tages sind wir im Himmel. Und im Himmel wird nicht geguckt, hast du schlau deine Aktienpakete sortiert, dass du dann rausgegangen bist, wenn da was weiß ich, irgendwann der Absturz kam, dann wieder investiert hast, wenn es oben war. Du wirst auch nicht gefragt, wie du mit deinem Rasen umgegangen bist in dieser Trockenheit, dass du dich darum gekümmert hast. Das ist alles vollkommen egal, da spielt nichts, sondern da geht es um die Ewigkeitswerte. Da wird davon gesprochen werden, zu sagen, was hast du denn gemacht von den vorbereiteten Werken, die ich eigentlich schon für dich gemacht habe, in denen du wandeln solltest halt. Und dazu möchte ich euch Mut machen, einfach, damit ihr Frucht seht, damit ihr guckt, und bitte guckt, das gehört zum wahren Christenstand dazu. Hast du Frucht in deinem Leben? Und wenn nicht, das ist nichts Ehrenrühriges zu sagen, jawohl, da will ich neu versuchen, Frucht für Jesus zu bringen in der Woche, die vor mir liegt, denn das gehört zu einem wahren Christenstand. 5 Dinge, die wir an Philippus lernen wollten, was zum wahren Christenstand dazu gehört, dass man gefunden wird, dass man Zeugnis gibt, dass man einlädt, dass man das Handeln Jesu erlebt und dass man Frucht sieht. Und ich möchte dich bitten, für deinen Glauben noch einmal genau zu gucken, sind diese Dinge in meinem Leben vorhanden? Insbesondere die, bei dem ersten Punkt angesprochenen, die vielleicht noch keine Beziehung zu Jesus haben. Nur mal zu sagen, hey, heute, wenn du sein Wort gehört hast, verstock dein Herz nicht, sondern geh dem nach, was der Heiland dir in dieser Predigt gesagt hat. Ihm zur Ehre und dir zum Segen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.